Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir begrüßen Sie recht herzlich zu unserer heutigen Sendung. Der September beginnt und es ist auch ein Monat, in dem viele bekannte Persönlichkeiten aus dem Harz geboren worden oder die zeitweilig dort gelebt haben. Und es ist auch eine interessante Mischung. Es geht nämlich um Filmmusik von Wolfgang Zeller, das Künstler-Ehepaar Krola, eine zu ihrer Zeit sehr bekannte Romanautorin, und natürlich lässt uns auch wieder der Hexentanzplatz nicht los. Also, wir begrüßen Sie recht herzlich.
Bernd Sternal.
Und Constanze Holdorf. Und du möchtest mit Filmmusik, glaube ich, anfangen.
Ja, ich denke mal, wir haben im kulturellen Spektrum da heute so einiges zu bieten. Einmal mit dem Komponisten Wolfgang Zeller. Den Älteren dürfte der wahrscheinlich allen noch bekannt sein, den Jüngeren wohl weniger. Wolfgang Zeller ist am 12. September 1893 in Wiesenrode im Mansfelder Land geboren worden. Er war der Sohn eines Pfarrers. Und wie das auch heute noch ist, wenn man ein erfolgreicher Musiker werden will oder Komponist, dann muss man schon verhältnismäßig früh anfangen. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber die sind sehr selten. Die meisten dieser großen Musiker, ob es Pianisten sind oder haben, wie gesagt, in früher Kindheit angefangen.
Laufen gelernt mit der Geige.
Und so war es auch bei Wolfgang Zeller, der schon weit vor der Einschulung Violinunterricht erhalten hat und vor allen Dingen auch Interesse daran
hat. Ja.
Und so hat er sich weiterentwickelt und ist dann nach seinem Abitur bei bekannten Zeitgenossen in Ausbildung gegangen. Damals hieß es noch, ich weiß das von meinem Vater, der war nämlich auch Berufsmusiker, da hat man nicht Musik studiert. Da ist man in eine Lehre gegangen, in Musikschulen oder bei irgendwelchen Virtuosen dort. Und so ist er dann beim Geigenvirtuosen Felix Bergner in München zum einen in die Lehre gegangen und dann später zum Komponieren bei Jean-Paul Erte in Berlin. Ja, und dann kam der Krieg, der Erste Weltkrieg. Und danach hat er dann erste Anstellungen gekriegt am Theater, hat komponiert, hat Orchester geleitet und dirigiert und dergleichen. Und wie das denn oftmals so ist, Zufälle bestimmen oftmals das Leben, ist er dann mit einer damals sehr bekannten Künstlerin, Charlotte Reiniger, bekannt geworden. Die war Scherenschnittkünstlerin und Animationsfilmerin. Diese ersten Filmsequenzen, sag ich mal so, die es überhaupt gab, die waren ja so Art Scherenschnitte.
Ja.
Ja. Die war eine der Pioniere und hat dann den Wolfgang Zeller mehr oder weniger zum Pionier der Filmmusik gemacht, so sag ich es mal.
Ja,
ja. Ja. Es war die Zeit, als, man kann sagen, die Bilder laufen lernten. Ne? Und er war einer der ersten, die dann schon ab Mitte der 20er Jahre begonnen hat, Filmmusik zu schreiben. Ja, und er hat das dann sein Leben lang im Grunde gemacht, über den Krieg hinweg, bis zu seinem Tode, kann man sagen, am 11. Januar 1967. Hat eine Vielzahl von Filmmusiken und auch anderen Kompositionen geschrieben, aber vor allem, sage ich mal, die Filmmusiken sind halt in Erinnerung geblieben. So zum Beispiel 1937 für den Zerbrochenen Krug oder 1939 für Robert Koch, der Bekämpfer des Todes, oder Immensee 1943. Ja. Besondere Bekanntheit erlangt hat Serengeti, Du darfst nicht sterben, für Bernhard Schimek. Und dann natürlich ein Lied, das wir nachher mal, mal einspielen werden. Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein.
Ja, und an dieser Stelle drei kurze musikalische Schnipsel aus der CD mit Wolfgang Zeller, Die Serengeti darf nicht sterben. Am besten, wir runden gleich an dieser Stelle diesen Beitrag über Wolfgang Zeller mit seinem bekannten Lied Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein. Ja, und da haben ja viele noch die Melodien im Ohr, denn ja, das ist ja sozusagen Evergreen, der bis heute ja bekannt ist. Ich kenne das auch, das Lied, ja.
Es gibt viele seiner Filmmusiken, die heute auch noch irgendwo einmontiert und eingebaut werden, mhm, wo aber kaum jemand weiß, dass die von Wolfgang Zeller stammt.
Ja, das ist ein begnadetes Talent gewesen. Ja. Und ja, Musik wird immer wieder gebraucht. Ein Film ohne Musik ist eigentlich, gibt es wenig.
Ja. Es ist aber heutzutage, welchen Filmkomponisten kennen wir?
Ja, das ist, der läuft so durch praktisch, ja, wenn man es jetzt ja liest.
Das ist ähnlich und ich finde das immer sehr schade. Ja. Das ist ähnlich auch bei vielen anderen, bei den Autoren, die die Drehbücher schreiben und. Die kennt im Grunde genommen auch kein Mensch. Ja. Die Schauspieler sind die großen Stars und alle die, die eigentlich im Wesentlichen dazu beigetragen haben, finden überhaupt keine Erwähnung.
Denn so eine Filmmusik, die unterstreicht ja immer die Handlung und das ist, vergisst man ja leicht. Ja.
Und ich denke mal, das muss man auch wirklich lernen. Ja? Ja. Das ist nicht wie ein Hit komponieren, wo man dann mal irgendeine Eingebung hat für ein paar Takte. Ne? Und
man muss alles zusammenpassen, Ton, ja, Bild, Musik.
Genau.
Ja, und die Schauspieler müssen auch noch gut sein.
Das muss man sicherlich gelernt haben und da gehört sicherlich viel Erfahrung dazu. Die hat er ja im Vorfeld am Theater gesammelt. Ne?
Ja, das war ein Mensch, der hat ein Gefühl dafür, sonst hätte das ja nicht so gut geklappt und er hätte gar nicht so viele Engagements bekommen, um diese Musik zu schreiben und die wir uns bis heute gemerkt haben. Mhm. Ja, finde ich sehr interessant. Habe ich gerade gesehen, es gibt auch eine CD mit seiner Musik aus Serengeti darf nicht sterben. Unser nächstes Thema leiten wir über mit Musik von Modest Mussorgsky, Bilder einer Ausstellung. Ich habe jetzt das Künstler-Ehepaar Krola aufgeschlagen.
Genau, Krola, die Malerin, Baronin Elisabeth Concordia Krola, geborene Frenkel. Ja, ich glaube, wir hatten schon mal über das Künstler-Ehepaar Worte verloren. Mhm. Aber Anlass ist halt heute ihr Geburtstag am 28.09.1809 in Berlin. Concordia Krola ist ja nun keine Harzerin, wie schon gesagt, in Berlin geboren, hat aber einen Großteil ihres Lebens bis zum Tode im Harz in Ilsenburg und Wernigerode verbracht. Und hat da auch mit ihrem Mann zusammen so einiges bewegt.
Und das Haus steht wohl sogar noch.
Ja, ja, da steht noch vieles. Das Grab ist da, das Haus steht. Ne? Skulpturen, die sie eingekauft haben, findet man dort noch in Ilsenburg früher mal. Ja, das war eine gute Verbindung dieser beiden, die sich kennengelernt haben. Krola, auf den wir nicht weiter eingehen wollen, war ja unterwegs, teilweise in Europa als Maler, ne, um Erfahrungen zu sammeln. War vorher schon mal beim Stollwerk Wernigeröder Grafen als Maler beschäftigt und ist dann nach mehreren längeren Reisen wieder in Harz zurückgekehrt. Und wollte in seine ehemalige alte Wohnung ziehen. Und da hat man ihm gesagt, die ist besetzt. Und hat er sich erkundigt, wer in seiner Wohnung wohnt.
Und sie
da? Und da war es Concordia von Weyer, so hieß sie inzwischen. Sie hatte in jungen Jahren einen Alien geheiratet. Und da hat er sich erinnert, dass er diese gute Dame ja kannte. Und dass er ihre Kunst, ihre Malerei schon drin bewundert hatte. Und hat sie dann aufgesucht und man kam sich näher, man kam ins Gespräch und daraus ist dann, wie gesagt, diese Künstlerehe entstanden. Na, haben sie zusammen in der Wohnung gewohnt.
Ja, und das war eine sehr gute Verbindung, denn die Concordia stammt aus wohlhabendem Hause und war die Tochter eines Großbankiers aus Berlin und so gab es natürlich auch keine Geldsorgen. Ja, braucht nicht ein Hungertuch
heute
haben.
Auch noch,
ja, ja.
Ne?
Ja, ja.
Die von ihrer Kunst nicht leben können. Diese Probleme hatten diese beiden nie. Sie konnten schalten und walten, künstlerisch, wie sie wollten. Sie konnten viel reisen, was sie ja auch getan haben. Waren viel unterwegs, ne? Und hatten trotzdem nie finanzielle Sorgen und haben halt auch, so heißt es immer, sehr viel für die Region dort bewegt, haben sich um Arme und Bedürftige gekümmert und dergleichen. Und die beiden zusammen haben wir auch ein ziemlich mächtiges Gesamtwerk von über 2000 Zeichnungen und Gemälden und dergleichen hinterlassen. Einiges davon, wer sich dafür interessiert, findet man im Schlossmuseum in Wernigerode. Ne? Und die sind immer auch bestrebt, weitere entsprechende Exponate, wenn dann irgendwelche auf dem Markt erscheinen, dazu zu kaufen. Aber es ist natürlich eine riesige Anzahl von.
Ja, ich habe gerade auch, geblättert bei Krola und in irgendeinem.
Ja,
eine Seite, da wurde auch ein Werk angeboten von den beiden.
Außerdem findet man von den beiden in vielen nationalen und zum Teil wohl sogar internationalen Gemäldeausstellungen und dergleichen.
Das war aber relativ preiswert. Ich habe mich aber noch nicht weiter da nun mit beschäftigt, wie groß das war und so. Und es war aber vom Preis, fand ich das nicht so.
Ja, wer sich also dafür interessiert, das Künstlerehepaar Krola ist also bis heute allgegenwärtig, ist übertrieben, aber man findet noch vieles dort in Ilsenburg. Ihr Haus ist wieder als Museum und so weiter hergerichtet. Das sehr schön gestaltete Grab ist vorhanden und wird gepflegt und so einiges andere.
Ja, und wenn die Bilder schon etwas älter sind, dann sieht man auch mal ein bisschen Vergleich, ja, wie sich die Landschaft so verändert hat. Und das ist ja auch interessant.
Nee, er hat auch sehr schöne, beide sehr schöne Zeichnungen und Gemälde gemalt, insbesondere über den Harz, über die Brockenlandschaften und dergleichen.
Und irgendwo habe ich hier in dem Text gelesen, der Krola, der hat auch bei Caspar David Friedrich gelernt.
Ja.
Ja. Ja. Ja, es gibt schon viele kreative Menschen.
Ja.
Aber wir haben ja noch mehr kreative Menschen, so ist es ja nicht. Doch zuvor ein September-Song. Und nun, Bernd, hast du einiges über Wilhelmine Heimburg in Erfahrung gebracht. Und die Dame war damals zu ihrer Zeit ja wohl, kann man sagen, eine Bestseller-Autorin.
Ja, das war ja aber ihr Künstlername Heimburg. Sie hieß ja eigentlich Emilie Wilhelmine Bertha Behrens und wurde am 7. September 1848 in Thale geboren. Sie war die Tochter eines Militärarztes, der häufig versetzt wurde, wie das beim Militär so üblich ist, zur Zeit ihrer Geburt also gerade in Thale. Und sie ist dann auch ziemlich viel mit ihrer Familie umgezogen, war in Frankfurt, war in Dresden, weiß der Kuckuck. Und dann hat sie letztendlich nach Götzschenbroda verschlagen.
Gibt's doch ein Lied, ja, mit Götzschenbroda. Ja.
Und dort hat die Familie Behrens in einem Haus gewohnt, das sie Villa Heimburg genannt haben. Und nach diesem Haus, nach dieser Villa, hat sie sich dann ihren Künstlernamen ausgesucht. Und sie hat dann halt begonnen, entsprechende Romane zu schreiben, die damals die Zeit wieder gespiegelt haben.
Ja.
Und somit dann auch vom ersten Roman an sehr gut ankam. Und sie wurde damals als die legitime Nachfolgerin von Marlitt und Werner angesehen, was zuvor zwei der renommiertesten deutschen Schriftsteller und auch der ersten. Ich sage mal, es war ja in diesen Zeiten noch nicht üblich, dass Frauen zum einen überhaupt gearbeitet haben und auch in solchen künstlerischen Berufen dort tätig waren und auch Erfolge feiern konnten.
Und sie hat ja auch noch für eine Zeitschrift gearbeitet, die Gartenlaube, die damals sehr bekannt und beliebt war.
Indem sie ihre ersten erfolgreichen Romane geschrieben hatte, eine der angeblich bedeutendsten Mitarbeiter. Und die Gartenlaube war ja im Grunde genommen der Vorläufer unserer heutigen Illustrierten. Und zu der Zeit, als sie dort schwerpunktmäßig mit eingestiegen ist, wurde die Gartenlaube zum Massenblatt. Sie hatte also 1979 ca. 400.000 Exemplare, also pro Ausgabe. Das ist schon riesig, sagt man. Ja, damit hat sie große Erfolge gefeiert. Und ist dann leider schon recht früh, kurz nach ihrem 64. Geburtstag, ebenfalls im September, am 9. September 1912 gestorben. Hat also doch ein gewaltiges Werk, sage ich mal, hinterlassen. Wer sich dafür interessiert, der muss mal ein bisschen bei Wikipedia am besten gucken. Da gibt es die meisten Informationen dafür zu ihren Werken. Und es ist ja heutzutage alles kein Problem, die in irgendeiner Form noch zu beziehen.
Einige Novellen und Romane findet man unter anderem auch im Projekt Gutenberg von Wilhelmine Heimborg.
Ja, und ihr Vater oder ist auch zum Schriftsteller geworden. Und zwar teilweise ein bisschen falsch dargestellt. Es wird teilweise immer so dargestellt, als wenn er Schriftsteller war und aufgrund dessen ist seine Tochter Schriftstellerin geworden. Das war aber umgekehrt. Mhm. Sie hat erste große Erfolge gefeiert und da hat der Vater gedacht, wow, kannst du auch mal versuchen. Ne? Und hat auch Bücher geschrieben.
Aber er ist wohl bei weitem nicht so bekannt geworden wie seine Tochter.
Ich weiß auch jetzt nicht aus dem Stegreif, weil er hat auch unter Pseudonym geschrieben. Das hat wahrscheinlich damit in Zusammenhang gestanden, dass das schlecht gekommen wäre.
Wenn er als Offizier Romane schreiben würde.
Also wie gesagt, das ist also eine große Anzahl, eine mächtige Anzahl von Werken, die sie geschrieben hat.
Ja, und ein sehr beliebtes Buch von Wilhelmine Heimborg muss Lumpenmüllers Lieschen sein. Da gibt es viele Nachdrucke, ob bei Hanseburg Literarikon oder Vero Verlag, die dieses Buch alle noch einmal nachgedruckt haben, teilweise auch nach dem Original. So, haben wir noch einen Künstler? Nein. Haben wir so viel Kunst auf einen Haufen? Jetzt ist genug mit der Kunst. Und noch dazu aus verschiedenen Genres. Das ist ja ganz wunderbar. Aber wir kommen jetzt auch mal zu einer neuen Attraktion im Harz. Minigolf auf dem Hexentanzplatz.
Seit kurzem hat der Hexentanzplatz in Thale neue weitere Attraktionen. Da kommt ja nun wirklich mittlerweile bald jährlich was Neues. Was natürlich für Thale sehr schön und sehr attraktiv ist. Leider Gottes hat ja das, wir hatten auch uns auch schon drüber unterhalten, mit dem Baumgipfelfahrt ist ja irgendwo zur Rede drum. Ne? Und nun glaube ich nicht, dass das noch was wird, weil in Bad Harzburg ja dieser große entstanden ist. Aber es hatten ja Investoren die Idee, dort einen sogenannten Adventure-Golfplatz zu installieren. Der ist direkt angrenzend an den Tierpark. Und es ist wirklich eine sehr schöne und sehr attraktive Anlage geworden, die vor kurzem eröffnet worden ist, auf 4000 Quadratmetern Grundfläche. Das Besondere an dieser, sag ich mal, bleiben wir mal bei dem Begriff Minigolfanlage. Jeder versucht heute, irgendwelche neuen Begriff zu etablieren dazu. Unter Minigolf kann sich dann jeder am Ende was vorstellen.
Das ist richtig.
Also eine größere, sehr schöne Stadt, die Minigolfanlage. Und da gibt es ja in Halberstadt eine sehr erfolgreiche Autorin, Katrin R. Hottewitz.
Ja.
Du kennst sie ja auch.
Ja, ich kenne sie auch.
Auch schon hier in deinen Sendungen gehabt.
Ja.
Die fiktive Romane schreibt. Na, Krimi ist es eigentlich weniger, ne?
Naja, das ist immer so eine Mischung aus Mystik und Realität und so alles zusammen. Aber spannend geschrieben.
Viel mit Hexen zu tun hat.
Ja.
Und sie hat da halt zahlreichen ihrer Hexen auch Namen gegeben, so wie Arbo, Custa, Pestatia, Limosia und so weiter. Und diese Hexen, 12 davon, 12 böse Hexen, die sind dort lebensgroß in Eiche geschnitzt worden und sind dort zwischen den Golfbahnen aufgebaut worden.
Und welcher Künstler hat die gestaltet?
Sollen größtenteils diese Romanfiguren bei Schnitzmeisterschaften entstanden sein.
Ach so, ja.
Also
ich hatte jetzt gerade das Bild, ich habe glaube ich nicht alle ausgedruckt.
Also gehe ich davon aus, dass sie, wie gesagt, vielleicht sind es, wahrscheinlich sind es dann Kettensägeschnitzarbeiten.
Oh, das kann sein. Wenn wir da mal wieder hinkommen, hier unten ist ja ein kleines Zettelchen, vielleicht steht es da drauf.
Naja, ist wie gesagt zumindest Adventure-Golf-Anlage, diese Minigolf-Anlage ist sehr interessant und sehr schön gelegen und ist sicherlich attraktiv, weil Minigolf ist eigentlich im Grunde für alle Altersklassen
geeignet.
Ne? Von sag ich mal, ja gut, Vorschulkinder noch nicht, aber ne, vom Schulkind angefangen bis hin zum Senior kann das wirklich jeder machen und das kann man auch schön dann zusammen mit der Familie, mit Kindern oder sowas dort spielen. Ich denke mal, ist eine schöne Sache.
Und eben direkt am Wald.
Ja, und nebenan gleich im Tierpark. Dann ist ja auch da noch dieses Hexenhaus, dieses auf Kopf stehende. Ja,
und das hat mir irgendwie nichts gegeben. Ich habe mir das anders ein bisschen vorgestellt. Kann ich jetzt nicht so erklären, aber na, ich war nun mal drin gewesen. War es noch gar nicht so lange her, vielleicht 4-6 Wochen.
Trotzdem bereichert es.
Ja, na klar. Ja. Ja, am besten ist es immer, wenn hingehen und sich die Anlage angucken, da gewinnt man noch einen ganz anderen Eindruck wie hier auf den Bildern. Aber sieht schon sehr einladend aus, die Minigolfanlage.
Also das ist auf jeden Fall. Ich habe sie mir mal schnell angeguckt, sage ich mal.
Ne? Und auch eben passend gemacht für das ganze Ambiente, das so auf dem Hexentanzplatz herrscht.
Ja.
Ja, passt es gut rein.
Ich finde es eine hervorragende Idee, wie gesagt, dass man dort Romanfiguren mit einbezogen hat. Das ist halt was wirklich Regionales.
Ja, und die Frau Hotowetz, die ist schon sehr beliebt bei ihren Leser und Leserinnen.
Der eine findet es halt toll und der andere, der legt zwar.
Ja, die Geschmäcker sind nun mal verschieden.
Wäre ja schlimm. Ne?
Wäre ja schlimm. Und jetzt kommt dein Buch an die Reihe.
Ja, den wollten wir ja noch kurz vorstellen.
Ach ja, wir wollten uns ja entspannen. Entspannen wollten wir uns. So
was
war's.
Was leider weitgehend unbekannt geblieben ist, außerhalb des Verbreitungsgebietes der Volksstimme. Und das in Halberstadt, ein sogenanntes Gesundheitszentrum Alte Schule. Entstehen ist. Ja, baulich ist es so gut wie fertig. Es ist halt nur noch nicht alles vollständig vermietet und eröffnet. Es ist halt ein Gesundheitszentrum, was eine Gemeinschaft von Ärzten, Medizinern, Therapeuten und auch Apothekern in Eigentümergemeinschaft irgendwie aufgebaut haben.
Ja.
War eine alte Backsteinschule, die mal die aufgegeben wurde, ne?
Ja.
Und wo man jetzt dieses Gesundheitszentrum integriert hat, wo mittlerweile zahlreiche verschiedene Fachärzte tätig sind, wo Apotheke drin ist, wo Sanitätshaus drin ist, ein großes, und verhältnismäßig neu jetzt eine Salzgrotte. Das ist ja was auch so ein bisschen ein Trend ist. Ne, wir hatten da auch schon mal drüber berichtet. In natürlicher Form gibt es ja das auch im Bad Grund, was da zum Kurzentrum dazugehört, in solcher alten Höhle. Und hier hat man es halt künstlich angelegt und hat entsprechend die ganzen Räumlichkeiten mit den verschiedensten Steinsalzen verkleidet aus den unterschiedlichsten Regionen. Und dann wird das Ganze halt befeuchtet und dergleichen. Und so entstehen Aerosole aus verdunsteter Sohle, die dazu beitragen sollen, gesundheitsfördernd zu werden.
So ähnlich auch wie eine Saline ist praktisch.
Ist ähnlich, ja. Also Salz ist ja eines der ältesten Heilmittel mit, sag ich mal, was wir Menschen kennen. Und es ist ja auch erwiesen, dass Salz, Sohle, Aerosole gesundheitlich
auch für die Atemwege
helfen können. Und gibt es ja nun die unterschiedlichsten Möglichkeiten, in der Sohle zu baden oder entsprechende Mittel einzunehmen. Und hier läuft es halt darauf hinaus, diese Aerosole einzuatmen, sich zu entspannen. Das ist halt besonders für Leute, die Atemwegserkrankungen haben, die Allergien haben, die Asthma haben. Es ist aber auch allgemein therapeutisch, sagt man, es reinigt die Lunge und dergleichen, ne, von Staub und all solchen Dingen. Die Heilwirkungen sind also nicht fiktiver Art, sondern die sind wirklich erwiesen.
Also es kann auch verschrieben werden von Ärzten praktisch.
Gehe ich davon aus, dass das auch passiert. Es gibt da also unterschiedliche Anwendungen und Therapien. Man muss sich denn mal selbst dort informieren. Man findet das auch im Internet, ne? Oder mal vorbeischauen dort. Ich finde es eine schöne Sache. Und ich denke mal, dass es vielen auch bei der Linderung von gesundheitlichen Problemen hilft. Es ist ja altbekannt und viele machen es ja, insbesondere Nordseeurlaub, ne, für Leute, die Atemwegserkrankungen haben, die sich denn dort in Kliniken aufhalten oder am Strand. Wir fahren auch diese Woche an der Nordsee, auch nicht, weil wir krank sind, sondern aus Spaß, dass man dort entsprechende Therapien durchführt. Nun ist es zur Nordsee ein bisschen weiter wie in Halberstadt. Einfach mal informieren und mal vorbeischauen. Leider Gottes, wie gesagt, gibt es recht wenig Informationen.
Ja, das war Entspannung pur. Und jetzt gibt es zwei neue Bücher von dir, Bernd, die du vorstellen möchtest.
Ja, zwei neue Bücher von mir. Ich habe ja nun in den vergangenen Jahren 5 Bände Schlösser und Burgen geschrieben. Diese Serie ist ja nun für mich auch Gott sei Dank, sage ich mal, abgeschlossen. 5 Jahren Schreiben und 5 Jahren Vorarbeit. Ne? Ja, aber dabei ist halt, bin ich mit so viel Informationen und Wissen konfrontiert worden, dass ich mir gedacht habe, mach's mal noch ein anderes Buch, Burgenbau und Burgenleben. Denn darüber gibt es auf dem Markt so gut wie gar nicht. Der Burgenbau ist bis heutzutage teilweise ein Mysterium. Die Burg steht da. Ja? Aber wie man die Burg technisch-technologisch gebaut hat, steht vieles drüber drin. Und ähnlich ist das Leben auf der Burg, was, weiß Gott, nicht rosig war.
Kann man sich auch vorstellen, ja. Wenn
Also ich denke mal, die Leute außerhalb der Burg, die nicht so ganz arm waren, dass sie ständig ums Überleben kämpfen mussten, die haben es besser gehabt wie die Burgherren selber, zumindest in der Anfangszeit.
Ja, gab es ja noch nicht mal richtige Fensterscheiben und sowas.
Ja, dreckig, alles, was man sich eigentlich nur denken kann. Ungeziefer und. Ja. Und von daher, wer sich da ein bisschen für interessiert, bezieht sich schwerpunktmäßig auf Nord- und Mitteldeutschland, weil die Burgentypen anders sind und das ist die Region, wo ich mich halt auskenne. Ich habe auch überall Beispiele genannt. Ist kein dicker Wälzer, wie bei mir üblich. 128 Seiten, zahlreiche Illustrationen und Zeichnungen auch mit drin.
Hast du dabei auch ein paar neue Erkenntnisse mit einarbeiten können?
Darum habe ich eigentlich das Buch geschrieben, aber ich will ja nicht zu viel verraten. Es gibt zwei Projekte, leider nicht in Deutschland, sondern in Frankreich und in Österreich. Das sind die einzigen auf der Welt, wo man derzeit dabei ist, über Jahrzehnte hin mittelalterliche Burgen
nachzubauen.
Mit unseren neuzeitlichen Menschen, aber mit den Technologien und Werkzeugen so, wie man annimmt, dass man es damals gemacht hat. Was eine äußerst komplizierte Sache ist, wo man tagtäglich auf neue Schwierigkeiten stößt. Und die Erkenntnisse, die dort so gewonnen werden, die habe ich auch mit einfließen lassen.
Ja.
Ist ja noch nicht fertig, die Burgen sind ja noch nicht fertig, sie sind im Bau, aber man erlangt dadurch schon eine ganze Menge neue Erkenntnisse.
Und wie lange die ja teilweise auch gehalten haben, zumindest auch. Also die Zeiten überdauert haben. Wenn man da so guckt, mein Gut, da wird immer wieder was repariert und auf. An sich, Grundsubstanz steht ja wie eine tausendjährige Eiche sozusagen. Ja.
Wie es bei jedem anderen Wohngebäude auch ist. Solange sie bewohnt werden, halten sie. Aber bei den Burgen ist es ja meistens so, die sind ja mutwillig zerstört worden.
Durch Kriege
oder nicht irgendwann gebraucht, weil Burgen strategisch ihre absolute Bedeutung verloren haben, dann aufgegeben worden und sind dann von der Bevölkerung als Steinbruch genutzt worden. Ne? War alles wertvolles Baumaterial. Also die wenigsten sind von allein in sich zusammengefallen, muss man mal so sagen, sondern sie wurden abgerissen oder mutwillig zerstört. Ja? Und wie viele haben wir dabei, die viele, viele hundert Jahre alt. So was können wir nicht mehr bauen. Wenn wir uns so angucken, momentan Italien, Erdbebenregion, die Bauten wie Kartenhäuser zusammenbrechen.
Vor ein paar Jahren waren wir mal in der Nähe, ist auch Assisi, das ist gar nicht so weit weg.
Und auch in welcher Zeit die damals solche gewaltigen Bauten errichtet haben, ja, wo man heute...
Heute werden es auch manchmal nicht fertig. Ja.
Aber wie gesagt, vieles Interessantes an den Erkenntnissen, die man derzeit so hat, dort mit angeführt. Ja, und zum Zweiten, ein zweiter Band. Im Anflug auf die Planquadrate Kaufmann Anton Bertha Cäsar, Flugzeugabstürze des Zweiten Weltkriegs in der Harzregion. Den ersten Band hatten wir ja im frühen Frühjahr rausgebracht. Und jetzt die eigentliche Harzregion, der Harz. Es gibt gewisse Überschneidungen, das ist nicht zu verhindern, weil keine Grenze, die irgendwo auch bei den Planquadraten, die gezogen wurden, so ist das eine oder andere auch in beiden Büchern erwähnt. Es ist erheblich umfangreicher. Und wer sich für solche Dinge interessiert, und bis heute werden ja Hunderte von Flugzeugen vermisst, die abgestürzt sind.
Und man findet ja auch immer wieder was bei neuen Bauvorhaben und solchen Dingen. Ja.
Insbesondere im vergangenen Buch haben wir ja schon ein bisschen über Halberstadt geschrieben, über die Bombenangriffe und die Abstürze. Diesmal ist es ein bisschen mehr über Nordhausen. Die Stadt hat es ja nun am meisten getroffen. Ja, ich denke, wer sich dafür interessiert, sind also 240 oder sowas Flugzeugabstürze, die nach dem, was man recherchieren konnte, dort aufgeführt sind, wieder in Zusammenarbeit mit Halberstädter Ortschronisten Werner Hartmann, der über 60 Jahre lang Material zusammengetragen hat, diesbezüglich. Ja, und dann stellen wir zwei Bücher zur Verfügung. Wer Interesse hat an einem kostenlosen Exemplar, möge sich melden.
Ja, machen wir so. Zeit ist wieder wie im Fluge vergangen. Und es ist wieder Zeit, uns zu verabschieden. Du machst erstmal Urlaub und dann haben wir schon wieder...
Ein paar Tage.
Ja, dann müssen wir ja schon wieder die Oktobersendung machen.
Ja. Das ist eigentlich geplant, da hatten wir gesprochen, wenn nichts dazwischen kommt. Nächstes Mal wollen wir mal uns den Tierheimchef aus Quedlinburg einladen und wollen mal über Tiere und über Hunde, Katzen und dergleichen und über das Tierheim reden.
Bleiben Sie uns gewogen und hören Sie wieder im nächsten Monat rein, wenn wir über Tiere uns unterhalten werden oder wer weiß, was für andere spannende aktuelle Themen vielleicht noch dazwischen kommen. Genau, den Herbst, die schöne Laubfärbung, Blätter rascheln, etwas kühler, Zeit für Wanderung. Ja, schon mächtig, hört man auch zu Hause.
Mal, wenn das Wetter so bleibt, dann ist beim nächsten Mal sind die Bäume schon fast kahl.
Ja, der wilde Wein, der...
Das ist wahrscheinlich die extreme Trockenheit.
Alles klingt schon richtig trocken, also wenn die Blätter sich bewegen.
Ich bin am Hund im Wald unterwegs. Von den im Laubmischwald bei uns oben, da rieseln schon die Blätter von den Bäumen. Die Wege sind schon bedeckt. Das habe ich zu dieser Jahreszeit noch nie erlebt. Absolut trocken und da fangen die Bäume jetzt schon an.
Verlieren die Saft und Kraft. So, also bis zum nächsten Mal. Wir verabschieden uns recht herzlich.
Bernd Sterner.
Und Konstanze Holthoff. Tschüss.
Tschüss.
Ja, und ich nenne noch einmal die beiden Bücher von Bernd Sterner, die er zur Verlosung bestimmt hat. Burgenbau und Burgenleben in Nord- und Mitteldeutschland und im Anflug auf Planquadrat Julius Cäsar. Viel Glück!